Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich bin als Rechtsanwalt weder extrem noch rechtsextrem. Ich bin Rechtsanwalt. Und wenn Sie eine Anwaltszulassung haben, dürfen Sie keinerlei Straftaten begangen haben, jedweder Art. Und deswegen ist Ihr Vorwurf, dass ich rechtsextrem bin, völlig neben der Sache.
Na, ein Glück, dass das jetzt geklärt ist. Robert Sesselmann ist gar nicht rechtsextrem, sagt zumindest Robert Sesselmann. Dumm nur, dass er in der Thüringer AfD ist, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Ja, und seit gestern ist er auch noch der neue Landrat des Kreises Sonneberg. Das erste öffentliche Amt für die AfD. Ein Dammbruch, der nächste Dammbruch. Und die etablierten Parteien finden kein Mittel. Über die Gründe sprechen wir gleich mit unserem Korrespondenten. Vorher schauen wir aber ausführlich auf das Thema des Wochenendes. Auch eine Art Dammbruch, allerdings für Wladimir Putin. Eine Art Putschversuch vom Chef der Wagner-Miliz Jewgeni Prigoschin, der zwar scheiterte, aber Putins Schwäche vor der Welt offenbarte. Was folgt daraus? Unser großes Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 26. Juni 2023. Ich bin Philipp May. Hi. Jonas Panning ist heute der Redakteur, der die Fäden dieser Folge in den Händen hält. Und Jonas, du warst, anders als ich, auch am Wochenende hier im Funkhaus im Einsatz. Wie hast du dieses Wochenende erlebt?
Also wahnsinnig ereignisreich und spannend. Am Freitagabend kam hier, ich würde sagen, ja, so gegen 21 Uhr ein erster Bericht rein vom ARD-Radiokollegen Frank Eichmann, der ihn ankündigte mit dem Titel Prigoschin, also der Wagner-Chef, beschuldigt russische Militärführung, seine Truppen, also die Wagner-Truppen, angegriffen zu haben. Das habe ich, muss ich sagen, erstmal nicht überbewertet, weil man weiß ja, Prigoschin hat in den letzten Monaten seinen Mund schon sehr oft sehr voll genommen. Wir haben diesen Bericht dann in unserer Spätsendung aber trotzdem gesendet, und dass er seine Ankündigung dann über Nacht tatsächlich in dem Umfang wahrmachen würde, also Vergeltung zu üben, damit hatte ich wie die meisten nicht gerechnet, genauso wie mit dem plötzlichen Ende dann am Samstagabend.
Ja, ich war seit Samstagmorgen auch elektrisiert. Ich habe, glaube ich, die Frühsendung wirklich am Samstag ab 6.10 Uhr gehört. Und was mir aufgefallen ist, vor allem natürlich bei Twitter, es gab im Diskurs zwei Fraktionen. Die einen haben sich salopp formuliert gefreut, dass die Verbrecher jetzt gegenseitig aufeinander losgehen, verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass das der Ukraine den Raum gibt, diesen Krieg letztendlich zu gewinnen. Und die anderen haben gesagt, Vorsicht, Vorsicht, Leute, das, was da gerade in Russland passiert, das ist brandgefährlich. Nichts wäre schlimmer als ein Failed State mit Atomwaffen in der Hand von Irren. Ich muss sagen, ich konnte natürlich beiden Argumentationen inhaltlich viel abgewinnen, aber ich gebe es zu, emotional war ich eigentlich eher im ersten Lager unterwegs, verbunden mit einer leichten Enttäuschung schon fast, als Samstagabend die Meldung kam, Prigoschin zieht zurück. Wie war es bei dir?
Also bei mir hat erstmal das Unbehagen grundsätzlich überwogen in mir drin. Ich habe da spontan für keine Seite erstmal Partei ergriffen. Ich habe eher gedacht, was denken jetzt wohl die Ukrainerinnen und Ukrainer? Worauf hoffen die? Drücken die möglicherweise den Wagner-Söldnern in diesem Moment die Daumen? Bei Prigoschin selbst habe ich mir gedacht, wenn der jetzt wirklich erfolgreich putschen sollte, was passiert dann? Also ein Mann an der Macht in Russland, der ebenfalls ja so viel Blut an den Händen hat. Und da habe ich so im Laufe des Samstags bei mir immer wieder den Gedanken gespürt, dass ich mir das eigentlich gar nicht richtig vorstellen möge.
Ja. Welche Fragen sind denn für dich jetzt zwei Tage oder drei Tage, je nachdem, noch offen?
Also für mich ist weiterhin unschlüssig, warum das am Samstagabend so plötzlich endete, abgeblasen wurde. Was hat dazu geführt? Kann man das alles glauben, wie das, was gerade ja sozusagen verkauft, vermittelt, verkündet wurde? Sollte man das glauben? Das sind für mich so die drängendsten, wichtigen Fragen. Und je länger ich darüber am Wochenende nachgedacht habe, zum Beispiel auch über diese Bilder aus Russland mit diesen provisorischen Straßensperren weit vor den Toren Moskaus, finde ich, dass man tatsächlich auch der Theorie eines größeren Plans zumindest Aufmerksamkeit schenken sollte. Und vielleicht wissen wir ja möglicherweise erst in ein paar Monaten viel mehr über diese Aktion vom Wochenende anzufangen als heute. Vielleicht ist das alles nur ein erstes Puzzlestück.
Aber klar ist, was wir jetzt machen. Wir fragen als erstes einfach mal in Moskau nach.
Genau.
Ich höre Christina Nagel in Moskau. Hallo Christina, Philipp May hier. Prigoschin mit seiner Wagner-Truppe auf dem Weg nach Moskau, wobei er offenbar zwei russische Armeehubschrauber abschießt. Mein Kollege Jonas Panning Und ich haben gerade schon drüber geredet, wie elektrisiert wir hier in Deutschland von diesen Ereignissen in Russland waren am Wochenende. Wie war das eigentlich bei euch in Moskau?
Da war es ähnlich, da waren auch alle elektrisiert. Also die Leute haben wirklich förmlich an ihren Handys geklebt, waren natürlich alle in den Telegram-Kanälen unterwegs, denn da gab es von beiden Seiten im Prinzip die Informationen. Das heißt, man hatte die Kanäle von Prigozhin, wo natürlich seine Weise der Propaganda kam, und es gab dann eben die offiziellen Kanäle, wo man sich eben auch informierte, und man hat das alles mit Staunen verfolgt, aber natürlich auch dann mit zunehmender Besorgnis, wenn man mal auf die Situation hier in Moskau guckt. Da haben sich schon viele gefragt, fahren wir jetzt lieber raus auf die Datscha und ziehen den Kopf ein und gucken, was dann in der Stadt passiert. Es gibt viele, die Flüge gebucht haben, um sich vielleicht dann doch noch in Sicherheit zu bringen, falls es wirklich eskaliert. Also da war schon eine gewisse Nervosität zu spüren, weil natürlich auch spätestens nach der Rede des Präsidenten klar war, die Lage ist echt ernst.
Und wie ist die Lage jetzt? Hat sich alles wieder beruhigt und man ist wieder sofort zu Business as usual zurückgekehrt?
Eigentlich schon, muss man schon sagen. Also heute ist ja eigentlich hier noch offiziell arbeitsfreier Tag. Den hatte der Bürgermeister ja angekündigt am Samstag, als völlig unklar war, wie das Ganze ausgeht. Das hat er auch nicht zurückgenommen, nur dass er das im Prinzip jetzt zurückgenommen hat, dass die Leute zu Hause bleiben sollen. Und das hat man auch schon gestern gesehen, also Sonntagnachmittag, bestes Wetter draußen. Die Leute waren alle im Park spazieren, waren Eis essen. Es war wirklich Business as usual, ganz normale, entspannte Atmosphäre, nur wenn man so ein bisschen Mäuschen gespielt hat, worüber die Leute so redeten, dann war völlig klar, dass natürlich auch da ganz oft die Frage kam, was war das jetzt? Was sollte das alles? Und wohin führt das jetzt alles? Also das war natürlich schon etwas, was die Leute bewegt hat. Und ich glaube, das geht so schnell auch nicht vorbei, auch wenn die offiziellen Kanäle gerade versuchen, so das zuzuschütten mit so viel Normalität, dass niemand mehr darüber nachdenken soll. Aber das geht natürlich dieses Mal nicht so einfach.
Aber das ist ja eine gute Frage. Was war das jetzt eigentlich? Würdest du sagen, das war ein Putschversuch?
Ich bin mir da nicht so sicher, weil Putsch würde aus meiner Sicht beinhalten, dass sie tatsächlich die Regierung hätten stürzen wollen. Ich könnte mir eher vorstellen, dass wenn sie wirklich bis Moskau gekommen wären, dass sie vielleicht das Verteidigungsministerium versucht hätten zu blockieren oder vielleicht einzunehmen, weil in erster Linie richtete sich die Kritik ja immer gegen den Verteidigungsminister, gegen den Generalstabschef. Zuletzt hat Prigozhin, der Wagner-Chef, zwar auch die Eliten kritisiert und hat auch die Präsidialadministration angegriffen, aber an Putin selbst hat er sich nicht so rangewagt. Also ich könnte mir eher sowas vorstellen, aber letztlich hat natürlich auch der Präsident jetzt gerade ein bisschen Schiffbruch erlitten, weil von seinem Nimbus, dass er es immer schafft, alle rivalisierenden Zentren, Machtzentren auszutarieren, davon ist jetzt nicht mehr so viel übrig. Das hat jetzt Kratzer gekriegt. Und natürlich macht sich das auch bemerkbar. Man kann es auch daran heute ablesen, dass die Regierung, da sind die stellvertretenden Regierungschefs und Mischustin, der Regierungschef, selbst zusammengekommen heute und haben nochmal alle ein Bekenntnis zu Putin abgegeben. Das machen die ja nicht einfach so. Das ist schon nochmal so eine Loyalitätsbekundung und nach dem Motto, nee, wir stehen hier noch alle wie eine Eins hinter dem Mann. Da merkt man schon, da ist was ins Wanken geraten. Das hat schon was ausgelöst.
Ja, es ist ja irre, dass Prigozhin überhaupt relativ ungehindert so weit kommt. Wie viele Kilometer stand er am Ende vor Moskau? 200 Kilometer ungefähr?
Ja, das behauptet zumindest er. Das ist ein bisschen schwer festzumachen, weil es verschiedene Kolonnen gab. Die waren ja nicht in einer großen unterwegs, sondern da gab es auf verschiedenen Wegen einzelne Fahrzeuge und Leute. Aber nichtsdestotrotz, natürlich ist er weit gekommen. Und auch in Rostov am Don im Süden Russlands, dass er Militäreinrichtungen, so ein Hauptquartier unter seine Kontrolle bringen konnte. Und das mal ebenso. Ja, das ist schon sehr beeindruckend.
Und angeblich soll seine Kolonne ja auf russischem Boden dann auch noch russische Militärhubschrauber abgeschossen haben, dann zieht er sich zurück, ohne vorerst zur Verantwortung gezogen zu werden, obwohl Putin das am Morgen bei seiner Rede ja noch angekündigt hat, dass er bestraft wird oder dass es Bestrafung geben wird, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Das sagt ja unglaublich viel aus. Wie geschwächt ist Wladimir Putin jetzt also?
Da darf man sich jetzt nicht allzu viele Illusionen machen. Also einerseits haben alle einmal gesehen, also nicht nur außen, nicht nur im Westen, sondern auch natürlich im Land, dass er eben nicht unantastbar ist, sondern dass dieses System, was er aufgebaut hat, durchaus zu erschüttern ist. Andererseits ist aber ganz klar, wenn man mit den Leuten hier spricht, dass alle mal sagen, nee, nee, der hat das schon unter Kontrolle und der wird das schon machen. Das ist jetzt nicht so, dass hier jetzt aufpoppt so eine Atmosphäre von, jetzt ist die Zeit gekommen, Widerstand zu leisten, jetzt hat die Opposition eine Chance. Eine Chance hatte eine bewaffnete Privatarmee, die es so nicht geben hätte dürfen, die aber der Kreml selbst mit aufgebaut hat, die gerade eine große Rolle spielt. Opposition, Widerstand aus dem Volk heraus, das ist nochmal was ganz anderes. Und deshalb ist so dieses, wie geschwächt ist er jetzt wirklich, im Moment nicht eine Frage, die sich hier viele Leute stellen, weil für sie ist Putin immer noch unantastbar. Und trotzdem hat das Ganze so ein bisschen Risse gekriegt, weil man gesehen hat, dass ein spontaner oder auch nicht ganz so spontaner militärischer Angriff, ein Vorstoß, nennen wir ihn besser so, doch etwas bewirken kann.
Mhm. Gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst, wie spontan diese ganze Aktion war. Mein Kollege Jonas hat es auch gerade nochmal angesprochen. Er fragt sich, war es wirklich spontan oder steckt dahinter doch ein großer Plan, der viel mehr Akteure beinhaltet als einfach nur diese sinistre Figur Prigozhin?
Darüber kann man natürlich nur spekulieren, weil wir wissen es nicht. Klar ist, dieser Angriff, diese Verbalangriffe auf den russischen Verteidigungsminister und Generalstabschef Gerasimov, die hatten in der Vergangenheit zugenommen. Das heißt, Prigozhin hat das Ganze verbal schon sehr eskalieren lassen, ist jeden Tag in seiner Videobotschaft einen Schritt weitergegangen. Und dann kam eben das, was er dann behauptet hat, was sich aber nicht wirklich verifizieren lässt, dass es angeblich ja einen Angriff gegeben hat der russischen regulären Truppen auf die Wagner-Truppen in einem Feldlager, wo viele Wagner-Kämpfer zu Tode gekommen sein sollen.
Weiß auch keiner.
Da gibt es ein Wackelvideo, genau, ja. Da gibt es ein Wackelvideo, was eigentlich nichts belegt und nichts aussagt. Prigozhin ist da auch nie wieder drauf eingegangen. Also man hat nie gehört, wie viel Tote soll es da gegeben haben. Und ich meine, er ist ein Mann, der sich vorher in Videos hat immer ablichten lassen, auch vor getöteten Kämpfern. Also da hat der Mann keine Scheu vor. Also das Verteidigungsministerium hat immer dementiert, deshalb weiß man nicht so viel, wie da dran ist. Wir gehen hier schon davon aus, dass er einen gewissen Rückhalt gehabt haben muss in bestimmten Machtzirkeln hier im Land, weil sonst wäre er möglicherweise nicht so weit gekommen und sonst wäre das möglicherweise in Rostow am Don auch nicht so einfach gegangen. Ob noch mehr dahinter steckt, man weiß es nicht. Klar war nur, er war gerade nicht mit seinen Kämpfern sehr an der Front aktiv. Sie haben sich ja nach Bachmut zurückgezogen von der Front, haben gesagt, wir müssen neu aufbauen. Sie haben viel Technik mitgenommen. Da kann man was reindeuten, aber belegen kann man es eigentlich nicht so wirklich.
Jetzt soll Jewgeni Prigozhin ja auf Vermittlung ausgerechnet des belarussischen Diktators Lukaschenko zurückgezogen haben. Mit freiem Geleit nach Belarus, das ist die offizielle Darstellung. Hast du Zweifel daran?
Ich habe Zweifel daran, dass Prigozhin nach Belarus geht. Mhm. Da habe ich große Zweifel dran, weil man darf ja nicht vergessen, Belarus, Russland, Staatenbund, es gibt klare Abhängigkeiten. Der Arm des Kreml in Belarus, der ist sehr lang und sehr ausgreifend und zupackend, würde ich mal so sagen. Das heißt, wenn Prigozhin nicht irgendwo in der Entourage von Lukaschenko eingebracht wird, untergebracht wird, wenn er nicht irgendeine Rolle da im System spielt, dann glaube ich, muss er um seine Sicherheit fürchten. Sagen wir es mal so. Deshalb würde ich eher denken, dass er sich woanders hin zurückzieht. Seine Wagner-Truppen sind ja an verschiedenen Orten aktiv, in verschiedenen afrikanischen Staaten auch, wo er auch einen gewissen Einfluss genießt, wo er auch seine Geschäfte weitermachen kann. Ich würde auch nicht ausschließen, dass er irgendwann da auftaucht.
Ein schwacher Putin regiert ja häufig mit Härte. Welche Option hat er denn jetzt?
Er hat viele Optionen. Ich glaube, das Erste, was tatsächlich passieren wird, ohne dass wir es groß wahrnehmen, das ist Druck in die Zirkel hinein, in seine Eliten. Das geht besonders dann in den Apparat von Geheimdiensten, von Militär- und Sicherheitsstrukturen.
Deswegen möglicherweise auch direkt diese Treueschwüre, die heute da gemacht.
Ja, das auch, die gibt es ja schon seit Samstag, ja, das war die politische Entourage, die sich da sehr schnell bekannt hat. Das, glaube ich, ist auch erwartet worden. Es gab auch Schauspieler, die sich bekannt haben und zur Einheit aufgerufen haben. Der Patriarch hat natürlich auch gleich gebetet für Putin und den Machterhalt. Aber ich glaube, dass der Druck in diese inneren Zirkel, wo wir gar nicht so wissen, wer da das Sagen hat, Da wird großer Druck ausgeübt werden. Da ist schon so eine hohe Fluktuation, das hört man immer wieder. Da werden sicherlich Köpfe rollen. Der Kopf, der vorerst nicht rollen wird, ist der des Verteidigungsministers. Denn das würde ja so aussehen, als würde Putin einknicken vor Prigozhin. Das heißt, der Generalstabschef und der Verteidigungsminister werden weiter im Amt sein. Zumindest würde ich mal so tippen, mindestens einen Monat oder so, bis man dann irgendwann zu einer Umgruppierung kommt und personelle Konsequenzen sehen wird. Ich schließe aber auch nicht aus, dass es Druck nach außen geben wird, zum Beispiel was das Netz angeht, also das Internet. Die Telegram-Kanäle waren eben die Infowelle, auf der sich alle bewegt haben, wo alle gesurft sind, wo aber auch Prigozhin sich weit verbreiten konnte. Ich bin mir nicht so sicher, ob da nicht nochmal was nachkommt, dass man das stärker versucht noch zu kontrollieren, als man es eh schon tut. Und dann wird man natürlich genau gucken, was ist mit der Opposition im Land, versucht es irgendeiner jetzt zu nutzen, zu instrumentalisieren, dann wird ganz hart zugeschlagen. Und wenn ihr auch denkt in Richtung, was passiert jetzt mit dem Krieg gegen die Ukraine, da muss man jetzt mal abwarten. Gretchenfrage ist da ein bisschen, was ist jetzt mit den Wagner-Kämpfern? Die dürfen ja Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterschreiben. Damit wären sie weiter im Einsatz, könnten weiter eingesetzt werden. Wenn sie sich weigern, das zu machen, wenn sie möglicherweise aufgelöst werden, wenn sie nicht mehr an den Kämpfen teilnehmen, fehlt natürlich ordentlich was an Personal an der Front. Das könnte sich natürlich auch auswirken. Und wenn Putin das Gefühl hat, dass die Ukraine versucht auszunutzen, was hier passiert ist, dann würde ich eben auch nicht ausschließen, dass da noch mal mehr Raketen fliegen werden, als man es eh schon so gewohnt ist.
Wie reagiert eigentlich die staatliche Propaganda, die staatlichen Medien auf diesen Fastputsch?
Denen fehlt noch der Sprechzettel. Würde ich mal so ganz kurz und knapp sagen. Gestern gab es den Versuch, die Rede Putins ein bisschen umzudeuten nach dem Motto, nach der Rede Putins hätten sich sehr viele Wagner-Kämpfer entschlossen, sofort von Prigozhin Abstand zu nehmen und sich zurückzuziehen. Das war schon mal so der Versuch, die Bedeutung der Rede in eine etwas andere Richtung zu drehen. Heute geht der Fokus eher darauf, was alles schon getan wird, um die Schäden, die entstanden sind, wieder zu beseitigen. Da habe ich immer so den Eindruck, man versucht gar nicht aufzuarbeiten, was passiert ist, sondern ganz schnell so die Normalität oben drüber zu stülpen, damit es die Leute wieder vergessen, was da passiert ist. Aber das wird, wie gesagt, glaube ich, nicht so schnell klappen, wie man das normalerweise gewohnt ist. Aber so eine richtige logische Erklärung für das, was passiert ist, die fehlt. Da fehlt auch noch die Linie aus dem Kreml offensichtlich. Und deshalb gibt es sie auch noch nicht in den staatlichen Kanälen.
So, Christina, eine letzte Frage, die mich umtreibt, habe ich noch. Es gibt ja jetzt aus westlicher Perspektive fast schon eine paradoxe Situation, dass einerseits häufig gesagt wurde, Putin kann eigentlich nur von innen gestürzt werden, was ja eigentlich gut ist. Andererseits könnte das nicht unwahrscheinlich zu einem noch instabileren Russland führen, das immer noch neben den USA die größte Atommacht ist. Worauf soll man da eigentlich hoffen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also als ich mir einige Reaktionen aus dem Westen angeguckt habe, jetzt in diesen ja doch sehr bewegten 2 Tagen hier, habe ich gedacht, also wenn jetzt Prigozhin, der Chef einer Privatarmee, die es nicht geben darf, die bekannt ist für ihr brutales Vorgehen, die verantwortlich gemacht wird für die Gräueltaten in Butscha zum Beispiel. Wenn dieser Mann, der bislang keine Linien kannte, keine Grenzen kannte, die bessere Alternative zu Putin ist, dann weiß ich nicht, was wir eigentlich erwarten. Das, was wir, glaube ich, alle als Wunschvorstellung hätten, dass das Land sich in ein demokratisches System entwickelt, sich wieder öffnet, die Pforten wieder aufmacht, auch gen Westen. Das ist etwas, das sehe ich in absehbarer Zeit wirklich nicht. Also das wird, selbst wenn Putin weg ist, so schnell nicht kommen, denn dann wird es erstmal Machtkämpfe geben, dann muss sich jemand durchsetzen. Das ist in der Regel keiner, der irgendwie mit großen demokratischen Ideen kommt. Also ich glaube, von dieser Wunschvorstellung muss man sich ein bisschen verabschieden, dass wir, wenn Putin weg ist, hier gleich etwas haben, mit dem wir alle gut leben könnten. Es ist ganz viel anders geworden in diesem Land. Die Leute ticken anders, die Leute erwarten anderes. Und ich sehe im Moment noch keine Figur, die wirklich so einen Hoffnungsschimmer geben würde, die eine Perspektive aufmacht, die es irgendwie besser werden lässt. Das liegt natürlich auch daran, dass ganz viel zerstört worden ist an zivilgesellschaftlichen Strukturen, die aber auch nie eine breite Basis hatten. Also da darf man sich keinen Illusionen hingeben. Man kann nur das tun, was, glaube ich, nötig ist. Die Leute, die hier wirklich noch Interesse haben an Europa, die groß geworden sind mit vielen Freiheiten, die reisen konnten, die darf man nicht vor den Kopf stoßen, die darf man jetzt nicht vergessen, die darf man nicht in einen Sack stecken mit allen anderen und sagen, Russland ist eh ganz furchtbar, alle in Russland sind völlig verpeilt, sind alle gedanklich verstrahlt, das geht alles so nicht. Davon muss man sich abschotten. Den Fehler darf man, glaube ich, nicht machen, weil irgendwo muss ja auch eine Struktur wieder aufgebaut werden und davon braucht man eine Basis. Und diese Leute, die sehe ich schon noch als Basis.
Und das nehme ich auf jeden Fall mit. Hier aus meiner westlichen Perspektive, aus meinem sicheren Kölner Radiostudio. Christina, danke dir.
Gerne.
Es ist leider keine Personenwahl gewesen, wie Landratswahlen oder Bürgermeisterwahlen bisher immer waren. Es ist eine reine Parteienwahl geworden. Und was uns auf die Füße gefallen ist, ist wirklich die unsägliche Politik der Bundesregierung. Vielen Dank.
Das sind sie, die Erklärungsversuche und Schuldzuweisung. CDU-Mann Jürgen Köpper, der unterlegene Kandidat der Landratswahl im thüringischen Sonneberg war das, mit dem Evergreen. Die Ampel ist schuld. Sprechen wir drüber mit Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, der jetzt in der Leitung ist. Hallo Henry.
Hallo.
Henry, 2 Wochen ist es ja nach dem ersten Wahlgang in Sonneberg. Da haben wir beide schon einmal gesprochen über die sehr reale Aussicht, dass ein AfD-Mann demnächst Landrat sein könnte. In diesen 2 Wochen wurde viel berichtet und getrommelt von den anderen Parteien, die sich zusammengeschlossen haben. Und alle haben natürlich den CDU-Gegenkandidaten unterstützt. Und trotzdem ist aus dieser Aussicht, über die wir gesprochen haben, jetzt Realität geworden. Und es war noch nicht mal richtig knapp mit knapp 53%. Robert Sesselmann wird also Landrat. Das erste öffentliche Amt für eine Partei, die in Thüringen vom Verfassungsschutz auch noch als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Und man fragt sich aus der Ferne, warum war der Mehrheit der Menschen, die zur Wahl gegangen sind, warum waren denen all die Warnungen egal?
Weil es vielen darum geht, denen oben eins auszuwischen. Und da kann man natürlich, indem man das stärkste Extrem wählt, am besten zeigen, dass man mit dem, was da gerade passiert, nicht einverstanden ist. Und da sind die Gedanken daran, dass das eine extremistische Partei ist, bei vielen Leuten entweder ist es ihnen egal oder sie stimmen dem Ganzen sogar zu. Das muss man sagen. Es gibt ja doch eine relativ große Anzahl doch von Menschen, auch gerade auf dem Land, die eher weniger konservative, sondern auch ins Reaktionäre gehendes Weltbild haben. Und die haben dann kein Problem mit dieser mit Extremismus. Und dann gibt es eine Menge, denen das egal ist. Die nehmen das einfach in Kauf.
Okay, dann gucken wir mal auf die Leute, denen das egal ist. Also im Prinzip sind dann Warnungen vor der AfD fast schon sowas wie indirekte Wahlhilfe für die Partei?
Das sagt die AfD selber. Also ihre besten Wahlhelfer seien eigentlich die anderen gewesen, die zum Zusammenhalten aufgerufen haben, zum Zusammenhalten mit der CDU, mit dem CDU-Kandidaten, dass das die besten Wahlhelfer gewesen seien, weil natürlich sie sich jetzt als einzige Opposition darstellen können. Aber dabei vergisst man natürlich, dass es bei Stichwahlen vollkommen normal ist, dass sich Parteien für die andere oder eine oder andere Seite entscheiden. Dennoch ist nun dieses Bild entstanden, dass die AfD nun die wahre Alternative oder die wahre Opposition ist zu allen anderen.
Man fragt sich ja, was wäre denn eigentlich auch die Alternative in so einer Situation für die anderen Parteien?
Die anderen Parteien haben keine andere Möglichkeit gehabt. Also wenn sie den AfD-Mann verhindern wollten, mussten sie sich mit dem arrangieren, der auf der anderen Seite zur Verfügung stand. Und das war nun mal der CDU-Mann, der im ersten Wahlgang die meisten Stimmen hatte. Also das ist ein völlig normaler Vorgang. Gestern sagte mir ein alter Linken-Politiker aus Sonneberg, wir haben versucht, den Teufel mit dem Beelzebub auszutreiben. Das hat leider nicht funktioniert.
Tja, Henry, du hast ja bestimmt heute auch das Interview mit dem Thüringer CDU-Landrat Werner Henning aus dem Eichsfeld gehört. Er hat ja ein paar bemerkenswerte Aussagen gemacht. Ich spiele mal eine ein, die bei uns hängen geblieben ist.
Es ist gar nicht die Unzufriedenheit über die Lebensverhältnisse. Den Leuten geht es gut, aber die Leute wollen sich nicht ständig bevormunden lassen. Sie wollen nicht ständig gesagt bekommen, was ist richtig und falsch. Sie wollen wieder selber eine Meinung vertreten und das tun sie, indem sie eben diesen Beelzebub da jetzt eben wählen, um damit bestenfalls die anderen zu ärgern.
Henry, kannst du damit als Thüringer etwas anfangen, dass es so ein, ich sage es jetzt einfach mal, Berliner Wessi-Bevormundungssprech gibt?
Definitiv ist die Wahrnehmung so, dass, also der, so, oder sagen wir so, die Berliner Debatten spielen auf dem flachen Land in Thüringen keine Rolle. Null Komma nichts, muss man sagen. Ja, wirklich gar keine. Und deshalb sind viele Debatten, die da geführt werden, auch sehr, sehr fremd für die Leute. Ja. Und was Werner Henning noch sagte, dass es den Leuten gut geht, das kann ich nur bestätigen. Also Sonneberg hat immer die niedrigste Arbeitslosigkeit im ganzen Osten, die schwankt meist so zwischen 3-5%. Das ist fast Vollbeschäftigung. Sie haben, glaube ich, einen Ausländeranteil inzwischen bei den sozialsteuerpflichtig Beschäftigten von um die 13-14%. Da werden massenhaft Leute aus Polen, aus Rumänien, aus Bulgarien hingekarrt, um dort zu arbeiten, weil an vielen Arbeitsplätzen gar keine Deutschen mehr zu finden sind, die dort arbeiten wollen oder können, weil sie eben auch physisch gar nicht mehr da sind.
Jetzt kann man sich aber natürlich gut darüber streiten, wie beispielsweise, wenn wir über Berliner Debatten reden, wie gut das Heizungsgesetz gewesen ist. Aber war es ja nun mal auch, die Werte der AfD fingen ja schon vorher an zu steigen, im Prinzip mit Beginn des Kriegs gegen Russland. Wenn man mal davon ausgeht, dass es unter den anderen Parteien einen großen Konsens gibt, dass Putin der alleinige Aggressor ist, dem man sich entgegenzustellen hat. Und zweitens, dass eben auch der menschengemachte Klimawandel real ist und man, wie schnell auch immer, die Wärmewende vorantreiben muss. Wo ist denn da überhaupt der Spielraum gegenüber der AfD, also beziehungsweise gegenüber, naja, den AfD-Positionen?
Na, also dieser Konsens, dass Putin der allein Kriegsschuldige ist, der besteht überhaupt nicht in Thüringen, würde ich mal sagen. Und zwar, man kann fast sagen, quer durch die Parteien. Bei der AfD ist nun besonders stark die Überzeugung, dass die NATO schuld sei an diesem Krieg. Aber auch das zieht sich durch die anderen Parteien auch durch. Also da gibt es keinen Konsens, würde ich mal sagen. Es ist eine Menge Anti-Amerikanismus auch dabei. Ob das nun alter sei, aus der DDR geerbt, oder ob es neuer sei, einfach indem man dem Westen mit seinen westlichen Werten da eins auswischen möchte. Mag dahingestellt bleiben, das ist beides. Und der menschengemachte Klimawandel, auch das ist kein Konsens. Also ich habe wirklich gerade letzte Woche an einem Wahlkampfstand gestanden bei der AfD und da beklagte sich eine Frau, dass jetzt so viele Bäume abgeholzt würden in der Gegend. Und man sieht das auch, wenn man runterfährt nach Sonneberg, dann hat man massenhaft Hänge, wo entweder kahle Bäume stehen, die keine Nadeln mehr haben, oder abgeholzte Bäume, weil sie schon gestorben sind, weil dort die Trockenheit und der Borkenkäfer, der dann danach kommt, da mächtig zugeschlagen haben. Und die Frau erhofft sich jetzt Besserung, wenn die AfD an der Macht ist.
Ja, verrückt. Und dann werden die Härten ja trotzdem eher noch zunehmen. Und Werner Henning, der CDU-Landrat, hat ja auch noch auf etwas anderes hingewiesen. Bald gehen viele seiner Kollegen in den Ruhestand und dann wird neu gewählt. Heißt das, ein Landkreis nach dem anderen könnte jetzt kippen in Thüringen?
Es wird sicher nicht einer nach dem anderen sein, aber es kommt ja auch immer auf die Kandidaten an. Aber es wird sicher nicht der einzige Landkreis sein, wo es einen AfD-Landrat geben wird. Und das Problem ist ja auch, wenn langjährige Landräte nicht mehr antreten, dann fällt ja auch der Amtsbonus weg. Und dann werden die Karten nochmal ganz neu gemischt und dann sieht das nochmal anders aus. Mhm. Und Werner Henning zum Beispiel, der ist seit Ende 1989 im Amt. Und der überschaut natürlich auch diese längere Prozesse. Und kann das entscheiden und hat natürlich auch schon viele Landräte, die dann abtreten mussten, gesehen, wo dann möglicherweise dann auch eine andere Partei an die Macht kam, die vorher keine Chance hatte in diesem Kreis.
Jetzt, während du erzählt hast, musste ich mich die ganze Zeit an Amerika erinnert fühlen, wo man fast schon zwei rivalisierende Stämme hat, die sich auf keine gemeinsame Grundlage mehr einigen können. Ist das auch so ein bisschen so? Oder würdest du nicht so weit gehen?
Ich würde noch nicht so weit gehen, nein. Und es sind ja auch nicht zwei Stämme, sondern es sind ja durchaus mehr Stämme, die es noch gibt. Und es ist ja auch noch so ein bisschen unklar, wer jetzt wo steht. Also wir haben die AfD auf der einen Seite und natürlich dann eine starke Linke auf der anderen Seite. Aber dazwischen gibt es dann auch noch die CDU, die so um die 20% hat. Da gibt es noch so eine 8-10% SPD und dann noch die Kleinen, von denen man nicht weiß, ob sie wieder in den Landtag reinkommen. Also das ist schon vielstimmiger und macht aber auch die Regierungsbildung dann zur nächsten Landtagswahl auch nicht einfacher. Also es ist ja bislang, ist ja jetzt schon abzusehen, dass eine Regierungsbildung genauso schwierig sein wird wie beim letzten Mal, als gewählt wurde 2019 und dann die Regierungsbildung 2020. Wir erinnern uns an das Desaster mit dem 3-Tage-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Ähnliches Chaos werden wir nächstes Jahr dann wieder erleben in Thüringen.
Gut, dann schauen wir jetzt nochmal auf den Landkreis und auf den neuen Landrat. Wie wird sich denn jetzt der AfD-Mann Robert Sesselmann im Amt verhalten? Kann man das abschätzen?
Das ist eine interessante Frage. Also im persönlichen Gespräch hat er dann ganz andere Themen aufgerufen, als die, mit denen er Werbung gemacht hat. Da sagte er plötzlich, wir müssen die Finanzen konsolidieren, dass der Landkreis erhalten bleibt und natürlich muss ich mich um die Straßen und die Kindergärten kümmern und so weiter. Mag sein, dass er das solide macht und er muss ja auch immer mit dem Kreistag sich abstimmen im Ganzen und kann ja auch nur ausführen, was er von dort vorgegeben bekommt. Aber natürlich hat er auch Initiativrechte. Und das andere ist aber, und das finde ich sehr interessant, er hat gesagt, dass er sich an Gesetze, die er selbst für verfassungswidrig erachtet, sich nicht halten möchte und dann auch keine Bescheide erlassen möchte. Also beispielsweise, wenn es um die Heizung von Leuten geht. Und dann wird es natürlich interessant, weil ein Landrat ja eigentlich auch erstmal der oberste Beamte des Landkreises ist, der die Gesetze des Bundes und des Landes auszuführen hat. Er ist ja auch Beamter auf Zeit. Und dann wird es interessant, wenn er dann selbst bestimmen möchte, welche Gesetze verfassungswidrig sind und welche nicht und das nicht etwa dem Bundesverfassungsgericht zu überlassen.
Aber es könnte auch sein, dass das einfach nur ein bisschen populärer Rabatz für die Basis ist und er im Prinzip 6 Jahre geräuschlos regiert und dann am Ende wiedergewählt wird. Dann ist die Normalisierung da.
Und dann wäre die Normalisierung da, aber ich glaube nicht, dass ich die AfD die Chance entgehen lassen möchte, dort auch ein bisschen ja, Propaganda zu treiben und möglicherweise auch mit dem Nichtzustellen von Bescheiden dann Dinge drauf ankommen zu lassen ja. Und sich das und dann sozusagen die Angriffe dann auch aus der Justiz oder auch aus der Politik dann ans Revers zu heften, dann als eigenen Sieg.
Okay. Aber die Frage ist natürlich auch, wie geht es jetzt weiter für die anderen, was die Zusammenarbeit angeht? Also die Zusammenarbeit verweigern mit einem gewählten Landrat, auch wenn er von der AfD kommt, das geht jetzt eigentlich nicht mehr, oder geht es doch?
Es geht nicht mehr, denn im Kreistag, die Leute müssen miteinander reden. Ich meine, die Abgeordneten in den Kreistagen reden ohnehin miteinander und da wird immer mal mit der AfD gestimmt, mal ist es die CDU, mal die FDP, mal sind es auch die Linken oder die SPD. Das gibt's alles schon auf lokaler Ebene. Die Normalisierung geht damit auf jeden Fall weiter. Aber, und das ist natürlich das Dilemma, in dem die Parteien jetzt auch stehen, sie müssen ja mit ihm reden, um diesen Landkreis irgendwie nicht vor die Wand zu fahren. Und das weiß natürlich die AfD und die sind sehr glücklich darüber, deswegen, dass sie jetzt diesen Landrat haben.
Spannende Zeiten. Henry, danke dir.
Gern geschehen.
Mein Kollege Jonas Panning war schon am Anfang dieses Podcasts im Studio. Jetzt ist er nochmal bei mir. Jonas, was nimmst du mit?
Dass es spannend bleibt. Sowohl in Russland, und das war ja schon mein Eindruck am Freitagabend, ja. Als auch in Thüringen, wo am Freitagabend noch nicht bekannt war, wie die Stichwahl um das Amt des Landrats ausgeht. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation sowohl in Russland als auch in der Zusammenarbeit mit der AfD weiterentwickelt.
Zusammenarbeit mit der AfD.
Wenn es die gibt. Und ja,
das, was alle noch ausgeschlossen haben, jetzt ist es auf einmal ein reales Szenario. Mir ist gerade auch nochmal irgendwie gekommen, dass irgendwie alle Parteien ein Rezept artikulieren gegen den Aufstieg der AfD, aber irgendwie sind die Rezepte alle höchst unterschiedlich.
Ja, ich glaube, eines der Rezepte könnte sein, die Politik, die man macht, besser, ich glaube, da ist viel auf der Strecke geblieben in den letzten Monaten, besser zu erklären, überhaupt zu erklären. Da gibt es ja auch Zahlen, dass das mit ein Grund dafür war, dass es nun zu dem Ergebnis gekommen ist, wie es gestern Abend in Thüringen gekommen ist.
So, dann machen wir hier mal einen Punkt. Eine Sache werfe ich noch ganz kurz hier rein. Die Sache, die ich immer reinwerfe, unsere E-Mail-Adresse, dertag@deutschlandfunk.de. Wenn Sie Anmerkungen oder Gedanken oder Anregungen haben, immer gerne her damit. Ich bin Philipp May, Jonas Panning und ich haben zusammen diese Folge gemacht. Bis bald und tschüss.